Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns den Katechismus der katholischen Kirche betrachten wollen. Bei uns zu Gast ist wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pfarrer Rellstab wird uns bei der Betrachtung des Vaterunsers helfen. Wir sind inzwischen in den Bitten des Vaterunsers schon weit fortgeschritten und befinden uns nun bei der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Eine Bitte, die wir, wie wir am Anfang schon einmal gesagt haben, eine große Problematik anspricht oder in manchen Menschen die Frage auslöst, wie kann ein guter Gott mich in Versuchung führen? Ist das überhaupt damit gemeint? Um diese Frage geht es also heute. Pfarrer Rellstab, vielleicht bevor wir uns in diese schwierige Frage hineinstürzen, noch eine Einordnung. Wo befinden wir uns? Das steht ja nicht ohne Kontext.
Richtig. Wir sind bei der sechsten Bitte des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung, wie Sie bereits richtig gesagt haben. Ja, die sechste Bitte hat etwas mit der fünften zu tun. Da haben wir gebetet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir haben da gesehen, dass Gott uns immer wieder vergibt, dass wir uns als Sünder bekennen dürfen und dass er seine Barmherzigkeit immer wieder über uns ausgießt. Aber dieses Wie, das hat uns sehr beschäftigt. In dem Maße, wie wir bereit sind zu vergeben, vergibt auch er uns. Und der Katechismus betont dieses Wie sehr stark, fast erschreckend stark, dass also die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, abhängig ist von der Barmherzigkeit, die ich gebe. Und da haben wir aber auch gesehen, wie schwierig das es ist, den Schuldigen zu vergeben, und dass das natürlich auch ein Prozess ist und eine gewisse Entwicklung braucht und dass man nicht, gerade wenn man etwas sehr Schwerwiegendes erlitten hat, dass man nicht sogleich einfach komplett vergeben kann im Sinne, dass man alles vergessen hat. Das ist auch nicht gemeint mit dieser Bitte, aber dass man sich bemüht, auch für die Peiniger eben im Sinne der Feindesliebe zu beten. Und wenn man zum Gebet vorgedrungen ist, dann hat man doch schon das Allerwichtigste erreicht. Aber Jesus betont immer wieder diese Versöhnung. Und da braucht es von uns immer wieder ein großes Herz, dass wir bereit sind, Schritte der Versöhnung zu machen, dass wir uns nie mit einer Streitsituation letztlich ganz zufrieden geben, auch wenn wir nicht immer die Möglichkeit haben, die Streitigkeit einfach aus dem Weg zu räumen, aber dass wir von Herzen her bemüht sind, immer wieder den Frieden zu schaffen. Das ist mit dieser fünften Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, gemeint.
Und heute wollen wir nun also betrachten, was das denn heißt, wie es jetzt weitergeht, und führe uns nicht in Versuchung. Wenn Sie das auch schon immer einmal interessiert hat, was dahinter steckt, dann lesen Sie doch mit, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, auf der Seite 712, der Abschnitt 2846. Und führe uns nicht in Versuchung. Diese Bitte wurzelt in der vorhergehenden, denn unsere Sünden sind die Früchte unserer Zustimmung zur Versuchung. Wir bitten unseren Vater, uns nicht in Versuchung zu führen. Es ist nicht einfach, den griechischen Ausdruck, der so viel wie bedeutet wie »Lass uns nicht in Versuchung geraten« oder »Lass uns ihr nicht erliegen« in einem Wort wiederzugeben. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Er will uns vielmehr davon befreien. Wir bitten ihn, uns nicht den Weg beschreiten zu lassen, der zur Sünde führt. Wir stehen im Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. So fleht diese Bitte des Vaterunsers um den Geist der Unterscheidung und der Kraft.
In diesem Abschnitt erklärt der Katechismus schon sehr deutlich, was wir unter dieser Bitte und führe uns nicht in Versuchung zu verstehen haben. Es ist also die Formulierung eine gewisse Schwierigkeit vom griechischen Urtext her zu übersetzen. Es bedeutet so viel, lass uns nicht in Versuchung geraten oder lass uns ihr nicht erliegen. Und wenn wir das so sagen, dann verstehen wir natürlich sofort, was damit gemeint ist. Der Katechismus erklärt da zunächst, dass da eine Verbindung ist mit der fünften Vaterunser-Bitte, und zwar in dem Sinne, dass die Sünden, unsere Sünden, letztlich die Früchte unserer Zustimmung zu den Versuchungen sind. Jeder Mensch hat Versuchungen. Jeder Mensch kennt das. Manchmal sind sie stärker, manchmal sind sie schwächer, manchmal sind sie überhaupt nicht da. Und wir können uns nur freudig freuen, wenn die Versuchungen nicht da sind. Aber jeder Mensch kennt diese Art von Versuchung, dass man einfach hingezogen ist, irgendwie zum Bösen, zum Negativen, zum fast Zerstörerischen, um von Gott wegzugehen, solche Dinge, das sind die Versuchungen. Und wenn man diesen Versuchungen zustimmt, dann platsch, fällt man in die Sünde. Und daher ist die Verbindung zur fünften Vaterunser-Bitte doch sehr deutlich. Unsere Sünden sind die Früchte unserer Zustimmung zur Versuchung. In dieser Bitte bitten wir den Vater, dass er uns eben nicht in Versuchung geraten lässt und dass er uns nicht erliegen lässt in der Versuchung. Und damit der Jakobusbrief zitiert, und zwar im ersten Kapitel, das Vers 13. Ich lese es noch ein bisschen weiter vor, vom Vers 12 her. Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält, denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Also, wenn die Versuchung überwunden wird, dann ist es immer ein Anteil an der Heiligkeit, dann wächst man in der Heiligkeit. Wenn man aber der Versuchung zustimmt, dann fällt man in die Sünde. Also die Versuchung ist immer etwas Doppeltes. Einerseits kann es eine Prüfung sein, und wenn man sie besteht, dann macht man einen Schritt in die Heiligkeit, und andererseits kann es eben auch ein Schritt in Richtung Verderben sein. Natürlich ist dann auch immer wieder die Barmherzigkeit Gottes da, die uns auffängt. Aber grundsätzlich, ja, ist die Versuchung nicht nur negativ zu sehen. Wir werden darauf zurückkommen. Dann geht es weiter im Vers 13, immer noch im Jakobusbrief, im Kapitel 1. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Eine ganz wichtige Aussage. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun. Und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Warum kann er nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun? Weil er vom Wesen her Liebe ist, wie Johannes ja so schön auch mehrmals, vor allem in seinem ersten Brief, gesagt hat. Gott ist die Liebe. Und wo die Liebe ist, da ist nichts Böses. Da ist einfach nichts. Deshalb kann Gott nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun. Und dann erklärt Jakobus, dessen Gedenktag wir ja gestern gefeiert haben, jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Also so ist es mit der Versuchung. Wenn man Bestand hat, dann ist es ein Schritt in die Heiligkeit. Und wenn man ihr wieder erliegt, danach ist es ja ein Schritt Richtung Tod. Und das wird auch in diesem Abschnitt im Katechismus zitiert. Gott will uns also nicht in Versuchung führen, eben er kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, sondern er will uns vielmehr davon befreien, von jeder Versuchung. Und da sagt der Katechismus, wir bitten Gott also, uns nicht den Weg beschreiten zu lassen, der zur Sünde führt. Und daher, wenn wir in Versuchung kommen, sollen wir auch gerade das Vaterunser beten und ganz bewusst auch diese Bitte aussprechen. Führe uns nicht in Versuchung, halte uns in der Versuchung. Lass uns nicht in Versuchung geraten, lass uns ihr nicht erliegen. In diesem Sinne sollen wir beten. Wir stehen nämlich im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und so fleht diese Bitte des Vaterunsers um den Geist der Unterscheidung und der Kraft. Ja, solange wir auf Erden sind, sind wir als Christen, überhaupt als Menschen, immer wieder hin und her gezogen zwischen Gut und Böse. Wir sind im Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Paulus erklärt es als der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. Je mehr wir dem Fleisch gehorchen, umso mehr werden wir die Sünde gebären. Und je mehr wir dem Geist gehorchen, umso mehr werden wir Heiliges, Gutes gebären. Und so kann eben gerade diese Versuchungen auch ein bisschen zeigen, was ist gut, was ist böse und wie kann ich den Weg des Guten beschreiben. Ich möchte zur Erklärung auch noch einen Abschnitt aus dem Buch von Papst Benedikt, dem 16. über Jesus, das er kürzlich geschrieben und herausgegeben hat, vorlesen. Er spricht in diesem Zusammenhang mit dem mit der sechsten Vaterunser-Bitte vom Leiden, das den Hiob ereilt hat. Und da ist ja auch der Teufel Protagonist. Er durfte unter Zulassung Gottes Job alles wegnehmen, und so hat Job ein sehr großes Leiden erfahren. Und er sagt dann von Job, so sind die Leiden Jobs im Voraus, Leiden in der Gemeinschaft mit Christus, der unser aller Ehre vor Gott wiederherstellt und uns den Weg zeigt, auch im tiefsten Dunkel den Glauben an Gott nicht zu verlieren. Und dann schreibt er weiter, das Buch Job kann uns auch zu einer Unterscheidung verhelfen zwischen Prüfung und Versuchung. Um reif zu werden, um wirklich immer mehr von einer vordergründigen Frömmigkeit in ein tiefes Einssein mit Gottes Willen zu finden, braucht der Mensch die Prüfung. Wie der Saft der Traube vergären muss, um edler Wein zu werden, so braucht der Mensch Reinigungen, Verwandlungen, die ihm gefährlich sind, in denen er abstürzen kann, aber die doch die unerlässlichen Wege sind, um zu sich selbst und zu Gott zu kommen. Liebe ist immer ein Prozess der Reinigungen, der Verzichte, schmerzvoller Umwandlungen unserer selbst und so Weg der Reifung. Und er erklärt dann, dass sehr viele Heilige gerade solche Prüfungen durch Versuchungen erlitten haben. Und daher sind die Versuchungen nicht nur einfach negativ zu betrachten, sondern sind immer auch eine Chance, gereinigt zu werden. Je mehr wir in der Prüfung dann auf den Herrn ausgerichtet sind, auf Christus ausgerichtet sind, können uns die Versuchungen Anteil geben, ja, an der Heiligkeit, oder können die Heiligkeit in uns wachsen lassen. Je mehr wir Versuchungen bestehen, umso stärker werden wir, umso heiliger werden wir. Ich sage es jetzt einfach vielleicht ein bisschen plump ausgedrückt, aber es geht um das. Und all die Heiligen, das ist vielleicht der große Unterschied zwischen ihnen und uns. Sie haben die Versuchungen immer wieder, fast immer überwinden können. Sie haben die Versuchungen gepackt als Chance, als Reinigung, als Sprungbrett zur Heiligkeit, und wir fallen halt sehr oft in den Versuchungen anheim und fallen dann in die Sünde. Das ist der große Unterschied. Und da bräuchte es nur ein bisschen mehr Anstrengung, Willen, Herzenskraft, Bereitschaft, sich im Herzen für das Gute zu entscheiden, wie es auch später im Katechismus kommt, um eben wie die Heiligen dann den Weg der Überwindung der Versuchungen gehen zu können und so auch zu wachsen in der, ja, ich sage es noch einmal, in der Heiligkeit.
Wenn das uns und führe uns nicht in Versuchung nun vielleicht ein bisschen unglücklich übersetzt ist, wenn es nicht besser heißen sollte, lass uns nicht in Versuchung geraten. Warum sagt die deutsche Bibel das dann nicht? Warum wurde dann und führe uns nicht in Versuchung gewählt?
Das weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung der Bibelkommission, die das in der Einheitsübersetzung so geschrieben hat. Und ja, da bin ich überfragt. Das weiß ich nicht.
Aber man kann als Antwort, wenn einen jemand fragt, wieso führt dein Gott dich denn in Versuchung, kann man dann schon so sagen, das ist nicht so gemeint, sondern das soll eher heißen, das lass uns nicht in Versuchung geraten, sei bei uns in der Versuchung.
Ja, eindeutig. Lass uns ihr nicht erliegen. Eindeutig heißt das so. Eben grundsätzlich, und führe uns nicht in Versuchung, das können wir schon so auch interpretieren, also verstehen. Eben, er soll uns nicht in der Versuchung alleine lassen, er soll uns bewahren in der Versuchung. Aber ja, Gott lässt natürlich manchmal auch solche, wie ich gesagt habe, Prüfungen zu. Er lässt Versuchungen zu. Letztlich geschieht ja nichts, was nicht von Gott zugelassen ist. Auch wenn der Teufel, wir beten ja dann in der letzten Bitte noch, und bewahre uns von dem Bösen. Und der Böse, das ist wirklich gemeint, Satan und die Macht Satans. Und Gott lässt ja auch dem Satan nur so viel Macht, dass er lässt ihm die Macht, damit er uns auch in Versuchung führen kann. Der Teufel ist es immer, der uns versucht. Es ist nie Gott, der uns versucht. Aber Gott kann es zulassen, eben um uns zu reinigen, um uns heiliger zu machen, um uns die Chance zu geben, ja, Verdienste anzuhäufen. Solches kann man darunter auch verstehen.
Und hier auch die richtige Unterscheidung zu treffen, das versucht uns jetzt der Katechismus im nächsten Abschnitt näher zu bringen, wie das möglich ist. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 713, der Abschnitt 2847. Der Heilige Geist lässt uns unterscheiden zwischen der Prüfung, die im Hinblick auf die hoffnungsvolle Bewährung zum Wachstum des inneren Menschen notwendig ist, und der Versuchung, die zur Sünde und zum Tod führt. Wir müssen auch zwischen versucht werden und der Versuchung zustimmen unterscheiden. Weiters entlarvt die Gabe der Unterscheidung die Lüge der Versuchung. Dem Anschein nach ist ihr Gegenstand schön, verlockend und köstlich. In Wahrheit aber führt er zum Tod. Es folgt ein Zitat von Origenes: Gott will das Gute nicht aufzwingen, er will freie Wesen. Auch die Versuchung hat ihr Gutes. Niemand außer Gott weiß, was unsere Seele von Gott erhalten hat, nicht einmal wir. Aber die Versuchung bringt es an den Tag, um uns zu lehren, uns selbst zu erkennen und so unser Elend zu entdecken. Und um uns zu verpflichten, für all das Gute zu danken, das die Versuchung uns aufgedeckt hat.
Ich bin vorher schon mal ein bisschen vorausgeeilt. Jetzt kommt noch einmal das, was ich vorhin aus dem Buch von Papst Benedikt XVI. Zitiert habe. Also der Heilige Geist lässt uns unterscheiden zwischen der Prüfung und der Versuchung, die zur Sünde und zum Tod führt. Die Prüfung ist wichtig. Der Katechismus zitiert hier den Römerbrief im Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Paulus schreibt da: Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die bestandenen Prüfungen oder auch die Versuchungen, wenn wir sie bestehen, dann führen sie zu Hoffnung, zu Bewährung, dann führen sie in der Liebe Gottes zu Beständigkeit und dann haben sie einen großen Sinn. Aber andererseits gibt es auch Versuchungen, die dann eben zur Sünde und zum Tod führt, wie wir vorhin im Jakobusbrief auch gehört haben. Und hier wird indirekt auch noch das Gleichnis vom Sämann zitiert. Und zwar heißt es da: Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Und dann bringen sie eben keine Frucht. Und dann führt es eben zum geistigen Tod. Das ist das Drama der Versuchung. Und deshalb müssen wir immer wieder bitten, führe uns nicht in Versuchung. Oder eben sorge dafür, dass wir nicht in Versuchung geraten. Oder rette uns aus der Versuchung. Oder gib uns der Kraft, der Versuchung widerstehen zu können. So müssen wir immer wieder beten, damit wir die Prüfungen richtig sehen. Dann sagt der Katechismus, wir müssen auch zwischen versucht werden und der Versuchung zustimmen unterscheiden. Das sind natürlich zwei ganz, ganz gewaltige Unterschiede. Versucht werden, eben das kann durchaus positiv gesehen werden. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir gereinigt werden wollen, wenn wir heiliger werden wollen, dann müssen wir Versuchungen lernen zu bestehen. Dass die Versuchungen bestehen, das hilft immer wieder zu wachsen. Also versucht werden, das ist etwas durchaus Positives. Also man muss sich nicht nur beklagen, ich werde versucht, sondern man muss dann die Kraft aufwenden, um die Versuchungen zu überwinden. Das ist wesentlich. Und dann der Versuchung zustimmen, das ist dann das Gegenteil. Wenn man dann halt, wenn die Versuchung, wenn man ihr nachgibt, dann führt sie eben letztlich zum Tod. Weiters entlarvt die Gabe der Unterscheidung die Lüge der Versuchung. Dem Anschein nach ist ihr Gegenstand schön, verlockend und köstlich im Hinblick auf die Genesis, wo ja der Teufel den Adam und Eva mit dieser Lüge verführen wollten und eben auch in Versuchung geführt haben. Und sie sind dann gefallen, indem sie der Lüge auf den Leim gekrochen sind und von dieser Frucht des Baumes gegessen haben und dann die Erkenntnis hatten, dass es nicht nur das Gute, sondern eben auch das Böse in der Welt gibt. Und so ist die Sünde in die Welt gekommen, durch den Ungehorsam. Ja, es scheint immer etwas, Gegenstand etwas Schönes, Verlockendes und Köstliches zu sein. Das können Sie jetzt auf alle möglichen Versuchungen anwenden. Man hat immer das Gefühl, es fehlt einem etwas und das andere, eben das in der Versuchung, das Verbotene, das ist schöner, das ist verlockender, das ist köstlicher und es lohnt sich, da davon zu nehmen, also der Versuchung nachzugeben. Aber, so sagt der Katechismus sehr richtig, in Wahrheit aber führt er zum Tod, der Gegenstand der Versuchung. Also da müssen wir einfach klar sehen und mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes halt im geistlichen Leben durchaus ernst machen mit dem Kampf gegen die Versuchungen. Und dann kommt noch das schöne Zitat von Origenes: Gott will das Gute nicht aufzwingen, er will freie Wesen. Auch die Versuchung hat ihr Gutes. Niemand außer Gott weiß, was unsere Seele von Gott erhalten hat, nicht einmal wir. Aber die Versuchung bringt es an den Tag, um uns zu lehren, uns selbst zu erkennen und so unser Elend zu entdecken. Also, mit der Versuchung können wir uns selbst erkennen und wir können auch unsere Schwächen entdecken. Wir können aber auch sehen, wo wir bereits eine gewisse Stärke aufgebaut haben, wo wir der Versuchung widerstehen können. Und um uns zu verpflichten, für all das Gute zu danken, das die Versuchung uns aufgedeckt hat. Also wenn wir der Versuchung widerstehen, dann können wir auch immer wieder dankbar dafür sein. Ja, so haben die Heiligen gelebt. Origenes ist zwar nicht ein Heiliger, aber er ist ein Heiligmäßiger. Zweifelsohne, dass sicher in seinem Leben gewisse Dinge, die dann nicht dazu geführt haben, dass er heilig gesprochen worden ist, aber er hat wirklich als gläubiger Christ den Kampf des Guten gelebt, vielleicht manchmal ein bisschen zu eifrig. Ja, und wir als normalsterbliche Menschen sollten uns auch immer wieder an den Heiligen orientieren, gerade in diesen Punkten, die eigentlich in den heiligen Biografien viel zu wenig aufscheinen, könnten wir von den Heiligen viel lernen. Wir können ganz sicher sein, dass alle Heiligen immer wieder in Versuchungen geführt worden sind, dass sie aber als Prüfungen angeschaut haben und in diesen Prüfungen bestanden und so geheiligt worden sind. Und wir können das auch machen. Und das ist für unsere Lebensqualität und für unser geistiges Leben durchaus gut. Und man kann sicher auch sagen, je mehr man sich auf den Weg mit Christus begeht, umso stärker werden mindestens am Anfang die Versuchungen sein. Denn, wie gesagt, die Versuchungen kommen nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und der Teufel hat gar keine Freude, wenn wir uns auf den Weg Gottes begeben.
Und wie man es jetzt schafft, dass man nicht begeistert in jeden vergifteten Apfel beißt, nur weil er so lecker und wohlschmeckend aussieht, das sagt uns der Katechismus jetzt im nächsten Abschnitt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir betrachten gerade die Bitte im Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung. Wir haben jetzt gerade gehört, dass Versuchung nicht immer etwas Schlechtes sein muss, dass man sie aber unterscheiden muss und dass man sie eben auch als Prüfung annehmen muss und ihr nicht erliegen sollte. Wir befinden uns im Katechismus, Seite 713, Abschnitt 2848. Einer Versuchung widerstehen zu können, verlangt eine Entscheidung des Herzens. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Wenn wir aus dem Geist leben, wollen wir dem Geist auch folgen. In dieser Zustimmung zum Heiligen Geist gibt der Vater uns die Kraft. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, so dass ihr sie bestehen könnt.
Mit Hilfe der Heiligen Schrift erklärt uns jetzt der Katechismus, wie wir den Versuchungen widerstehen können. Es braucht zunächst immer eine Entscheidung des Herzens. Und ich würde auch sagen, eine Entscheidung des Verstandes. Der Verstand, der Kopf ist ganz wichtig, auch, dass wir uns gegen Versuchungen stemmen können. Natürlich das Herz, alles geht vom Herz aus. Das Gute ist im Herzen, aber auch das Böse. Und je mehr wir unser Herz auf Gott ausgerichtet haben, umso mehr Kraft kommt aus dem Herzen. Und dann können wir eine Entscheidung des Herzens machen, die sicher auch eine Entscheidung des Verstandes ist. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Also wir können nicht Gott dienen, Entschuldigung, und dem Mammon, also dem Geld oder sagen wir ganz allgemein der Sünde. Wir können nur dem einen oder dem anderen dienen. Wir können nicht gespalten sein, wir dürfen auch nicht gespalten sein, sondern wir sollen wirklich immer wieder eine Entscheidung des Herzens für Gott machen, und dann gibt er uns die Kraft, eben auch in allen Versuchungen zu widerstehen und sie zu überwinden. Und dann ein Zitat aus dem Brief an die Galater des heiligen Paulus: Wenn wir aus dem Geist leben, wollen wir dem Geist auch folgen. Das ist eben diese Unterscheidung zwischen einem Leben aus dem Geist und einem Leben nach dem Fleisch. Fleisch als Sünde, Geist als das Gute, das Heilige, das Gottgewollte, der Heilige Geist. Und wenn wir also aus dem Geist leben, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben in der Taufe und mit dem Heiligen Geist in der Firmung besiegelt sind, dann sollen wir auch diesem Geist, den Eingebungen des Heiligen Geistes folgen. Und schließlich noch ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief, das ganz eindrücklich ist und uns sehr viel Licht geben kann. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Also wir werden nie über unsere Kraft hinaus versucht. Gott lässt manchmal starke Versuchungen zu, aber er gibt auch die Gnade dazu, sie zu überwinden. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Aber dazu braucht es eben die Entscheidung des Herzens, dass wir einfach uns Gott zuwenden und von der Versuchung abwenden. Und so können wir die Versuchungen überwinden.
Herr, bleib bei mir, wenn ich in Versuchung gerate. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Katechismus. Wir betrachten die Bitte im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Mein Name ist André Stiefenhofer. Und nun haben wir eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Ott aus Treuchtlingen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich erst herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag, und die ganze Vortragsreihe Katechismus, es erläutert so viel und es ist so schön. Mhm. Ich habe mein Problem damit, wenn es heißt, ja, ich verstehe das schon, er lässt nicht zu, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Aber dann denke ich mir, was ist mit den Menschen, die wirklich nimmer können, die am Rand der Verzweiflung sind und dann Selbstmord verüben. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehen kann. Und ich höre mir am Radio die Antwort an.
Jawohl, danke für Ihren Anruf vor Ort. Auf Wiederhören.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die ich natürlich auch nicht jetzt im Detail beantworten kann. Die Gründe, dass jemand Suizid begeht, die sind so vielfältig. Und letztlich nimmt ja dieser Mensch das auch mit ins Grab, was dann der Grund gewesen ist. Wir sagen im Zusammenhang mit unseren Kindern im Religionsunterricht immer wieder, es gibt für alle Probleme eine Lösung, aber man muss die Hilfe auch in Anspruch nehmen. Und da braucht es natürlich auch Menschen, die solchen bedrängten Menschen beistehen. Oft gibt Gott auch durch die Mitmenschen, durch die Liebe von Mitmenschen eine Hilfe. Es bleibt ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, warum es so weit kommt, dass Menschen sich das Leben nehmen. Was genau sich abspielt im Herzen, das können wir nicht ergründen. Ich denke, Gott gäbe die Gnade. Das sind wir überzeugt. Das ist ganz klar, die Theologie, das ist die Lehre des Evangeliums. Gott gibt immer die nötige Gnade, die wir brauchen. Aber manchmal sind wir nicht genügend bereit, diese Gnade auch anzunehmen. Manchmal arbeiten wir nicht genügend mit der Gnade Gottes zusammen und dann fallen wir halt in Sünde. Die Gnade ist da, die Gnade ist da. Auch Paulus hat gesagt, die Gnade genügt. Jesus hat Paulus erklärt, die Gnade genügt dir. Er hat ihn auch mehrmals gebeten, dass er einen Stachel aus seinem Fleisch nehme. Und Jesus hat das nicht gemacht. Und er hat einfach gesagt, meine Gnade genügt dir. Und die Gnade, die Paulus dann angenommen hat, hat ihn zu einem großen Heiligen gemacht. Er hätte aber genauso zerbrechen können daran. Wir wissen nicht genau, was dieser Stachel im Fleisch ist, aber es ist doch etwas, das Paulus sehr geplagt hat. Und er wäre gern befreit worden davon. Es gibt Situationen, da können wir nur einfach... sprachlos dastehen und sagen, es ist wieder etwas Schreckliches geschehen. Mhm. Aber grundsätzlich dürfen wir glauben, Gott gibt die Gnade, gibt die Kraft, und versuchen wir einfach, diese Gnade anzunehmen. Und versuchen wir auch, wie wir es gehört haben, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, uns auch solchen Menschen zum Nächsten zu machen, ihnen beizustehen, in irgendeiner Art professionelle Hilfe herbeizuziehen und so die Situation zu klären, ja.
Das heißt, so ein Stachel im Fleisch, der ist eben auch da, um einen zu heiligen. Und auch hier ist es wieder die freie Entscheidung jedes Menschen, ob er die Gnade annimmt oder nicht.
Das ist auch sehr gut gesagt. Jeder Stachel kann eine Prüfung sein. Und wenn wir in der Prüfung bestehen, dann wird eine Prüfung uns zum Sprungbrett, ein Trampolin, um in der Heiligkeit zu wachsen und in der Reinheit und alles. Und auf der anderen Seite kann es ja zum Absturz führen. Aber wie gesagt, es muss für jede Situation, auch wenn es noch so schlimm ist, eine Lösung geben. Es gibt eine Lösung, aber man muss sie suchen. Mhm. Und die einen nehmen halt irgendeinen Schicksalsschlag schwerer, andere nehmen es ein bisschen leichter, andere nehmen Schulden sehr schwer, andere nehmen es ein bisschen leichter. Ja, da muss man einfach durch, wie immer die Situation aussieht.
Es ist also ähnlich wie mit dem Glauben selber, dass ja auch der Glaube der Kirche, dass Gott jedem Menschen auf der Welt die Möglichkeit gibt, zu ihm zu kommen, aber der Mensch muss es auch annehmen. Ist das vielleicht dann auch eine Antwort auf die Frage von der Frau Ott, dass es auch dort mit den Menschen, die Suizid begehen, dieses Angebot Gottes gibt und wir auch nicht wissen können, ob sie es nicht im letzten Moment doch noch angenommen haben?
Das ist natürlich ganz klar auch eine Möglichkeit. Also diesbezüglich erinnere ich mich immer sehr gerne an eine Geschichte aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Da ist eine sehr betrübte gekommen, und weil ihr Sohn hat eben Suizid begangen. Und der Pfarrer von Ars hat sie von Weitem gesehen und ist dann schnurstracks auf sie zugegangen und hat ihr gesagt: Seien Sie nicht betrübt, als Ihr Sohn von der Brücke gesprungen ist, hat er bereut und innerlich sich Gott zugewendet, und er ist nicht verloren. Also diese Möglichkeit besteht natürlich, aber dass es so weit kommt, dass jemand sein Leben nimmt, dass er es nicht mehr für lebenswert hält, das ist natürlich schon tragisch, ja. Mhm.
Da müssen wir Christen natürlich auch als Werkzeug Gottes diesen Menschen helfen. Oft kann man mit Worten oder mit dem Verstand da überhaupt nichts tun, aber sicher mit dem Gebet.
Mit dem Gebet sicher, aber einfach die Nähe zeigen, wenn wir wissen um einen suizidgefährdeten Menschen. Manchmal weiß man es gar nicht und ist sehr überrascht, dass so etwas passiert ist. Man hätte es nicht gedacht. Manchmal, natürlich, hat man auch das Gefühl, dass gerade junge Menschen ihr Leben relativ schnell wegwerfen. Und das ist auch ein Drama. Aber die Dame hat von großen Bedrängnissen gesprochen, ja. Vielleicht nützt da auch, ja genau, wie Sie gesagt haben, das Gebet, ein Heilungsgebet, ein Befreiungsgebet, dass man je nachdem, wenn dämonische Mächte da sind, halt auch den Kampf gegen die dämonischen Mächte aufnimmt, unter Umständen einen Exorzisten oder so aufsucht oder mindestens eben Befreiungsgebete über die Person sprechen lässt von Priestern. Und das kann eine sehr große Hilfe sein. Auch kann immer wieder eine große Hilfe sein, der Empfang einfach der Sakramente, besonders auch nach der Beichte, die Krankensalbung. Und dann auch die Eucharistie, das ist schon etwas sehr Wichtiges. Aber wichtig ist immer auch die Beichte, damit die innere Heilung geschieht und damit die anderen Sakramente wirklich die ganze Kraft entfalten können in einem gereinigten Tempel. Das ist der Weg von der Sakramentenspendung.
Nun haben wir einen kleinen Exkurs gemacht, wie man vielleicht auch Menschen, die in Versuchung stehen, helfen kann. Wollen wir uns nun wieder zurückbegeben auf uns selber? Wir sollen ja nicht den Splitter im Auge des Nächsten suchen, wo wir doch selber einen Balken im Auge haben. Darum schauen wir noch einmal, wie wir selber der Versuchung widerstehen können. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 713, der Abschnitt 2849. Nun aber ist ein Sieg in einem solchen Kampf nur im Gebet möglich. Jesus besiegte den Versucher von Beginn an bis zum letzten Kampf in seiner Todesangst durch das Gebet. So vereint uns Christus in dieser Bitte zu unserem Vater mit seinem Kampf und seiner Todesangst. Wir werden eindringlich ermahnt, in Gemeinschaft mit ihm unser Herz wachsam zu halten. Wachsamkeit ist eine Wächterin des Herzens. Jesus bittet für uns seinen Vater mit den Worten: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Ohne Unterlass fordert uns der Heilige Geist zu dieser Wachsamkeit auf. In der letzten Versuchung unseres Kampfes auf Erden wird die Ernsthaftigkeit dieser Bitte offenkundig. Sie bittet um Beharrlichkeit bis zum Ende. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig, wer wach bleibt.
Der Katechismus erklärt also, dass der Sieg in einem solchen Kampf zwischen Gut und Böse, der Kampf in der Versuchung, nur im Gebet möglich ist. Das ist sicher so. Wenn wir in der Versuchung beten, dann richten wir uns ganz auf Jesus Christus aus. Und Jesus Christus hat ja den Tod, die Sünde und vor allem auch den Teufel überwunden. Und wenn wir uns ganz auf ihn einlassen, wenn wir uns ganz ihm zuwenden, aber wirklich von ganzem Herzen, möglichst nicht nur einfach mit einem Lippenbekenntnis, manchmal geht es ja nicht besser, als einfach mit den Lippen zu beten, aber wenn wirklich das ganze Herz da ist und wir uns Christus zuwenden, dann werden wir die Kraft, die aus dem Gebet strömt, die Christus uns gibt, wirklich auch spüren, und dann können wir gerade in der Versuchung auch standhaft bleiben. Jesus hat uns selber das Beispiel gegeben, wie der Katechismus uns in Erinnerung ruft. Er hat den Versucher in der Wüste mit dem Rückzug auf das Wort Gottes, mit dem Hinweis auf das Wort Gottes überwunden. Er hat auch im Ölgarten dann im letzten Kampf den Versucher überwunden, indem er einfach standhaft blieb und sich nicht auf diese Einflüsterungen einließ. Und daher ist eben auch die Entscheidung des Herzens, wie im obigen Paragraphen gesagt wird, ganz wichtig, dass wir uns von ganzem Herzen für Gott entscheiden und auch mit dem Verstand für Gott entscheiden. Manchmal ist der Widersacher so subtil, dass er uns alle möglichen Flausen in den Kopf setzt und viele Menschen leiden unter Stimmen und unter ganz komischen Eingebungen und werden so sehr bedrängt. Und da ist es halt schon auch wichtig, dass man mit dem Verstand möglichst sich auf Christus beruft, auf das, was er gemacht hat. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen überheblich, wenn ich das so sage, aber im Kampf müssen wir mit dem Herzen und mit dem Verstand bei Jesus Christus sein, um bestehen zu können. Jesus hat in seinem Todeskampf, im Kampf kurz vor der, also in der Todesangst bestanden. Und dann sagt der Katechismus, dass wir wachsam sein müssen, die Gemeinschaft mit Christus halten müssen. Wachsamkeit bedeutet einerseits, dass wir immer wieder in der Verbundenheit mit Jesus Christus stehen, dass wir wach sind, wachsam sind, dass diese Verbundenheit nicht abreißt. Und eben je größer die Bedrängnis, umso wichtiger ist die Wachsamkeit. Wachsamkeit bedeutet aber auch, dass wir gewisse Dinge, die uns immer wieder in Versuchung führen, ganz bewusst auch ausgrenzen, dass wir sie meiden. Sagen wir, wenn der Alkohol uns immer wieder in Versuchung führt, dann sollen wir dafür sorgen, dass halt kein Alkohol im Haus ist. Oder wenn uns Sexualität immer wieder in Versuchung führen kann, zu unreinen Dingen führen kann, dann sollen wir darauf achten, dass wir nicht mit Bildern konfrontiert werden, dass wir das nicht den Fernsehsendungen oder dem Internet oder solchen Dingen erliegen. Einfach da klug sein, Wachsamkeit und solche Gelegenheiten zur Sünde, wie wir auch in einem Reuegebet sprechen, meiden. Das ist ganz wichtig, diese Wachsamkeit. Der Katechismus sagt, Wachsamkeit ist eine Wächterin des Herzens. Also sie wacht über das Herzen, über die Regungen des Herzens. Und oft eben werden Versuchungen auch von außen herangetragen. Und wenn wir wissen, dass gewisse Dinge uns in Versuchung führen können, dann ganz klar sagen, nein, ich will das nicht und ich meide es. Das ist die Wächterin des Herzens, das ist die Wachsamkeit. Und Jesus bittet für uns seinen Vater mit den Worten: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Jesus selber bittet für uns. Und wenn wir dann im solchen Momenten auch Christus bitten und führe uns nicht in Versuchung, dann wird er uns sicher auch die Kraft geben, den Beistand schenken, den wir brauchen. Ohne Unterlass, sagt der Katechismus weiter, fordert uns der Heilige Geist zu dieser Wachsamkeit auf. Und am Schluss unseres Lebens wird dann dieser Kampf um die Wachsamkeit auch sehr entscheidend sein. Oder sagt hier von der Ernsthaftigkeit, spricht der Katechismus. Sie bittet um Beharrlichkeit bis zum Ende. Denn siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach bleibt. Auch der Tod, wenn wir so wollen, kommt wie ein Dieb. Und selig, wer wach bleibt, wer wach ist, wer in Christus ist, wer mit ihm verbunden ist, der wird bestehen.
Jetzt haben Sie gesagt, man soll Gelegenheiten meiden, die einen zur Sünde führen. Das ist jetzt recht leicht gesagt und klar, wenn ich jetzt ein Alkoholiker bin, dann sollte ich den Alkohol irgendwie meiden. Aber ich gehe jetzt mal auf den Durchschnittsmenschen, ich gehe meinetwegen auch von mir aus, wenn ich jetzt sage, ich neige dazu, dass ich vielleicht mal ein Bier zu viel trinke oder ich neige dazu, dass ich zu sehr anderen Frauen hinterher schaue, dann ist ja das Ergebnis eigentlich ein Leben, das einen von der Wohnung zur Kirche, zur Arbeit und zurückführt. Macht einen das nicht sehr unfrei, wenn man so gar nicht mehr aus seinem Häuschen herauskommt?
Ja, also wenn Sie mal gerne ein Bier trinken, dann ist da überhaupt kein Problem drin. Es geht da um viel tiefergründigere Dinge. Wenn jetzt aber das zweite und das dritte Bier dazu führt, dass Sie dann wirklich so angeheitert sind, dass Sie nur noch, dass es ein Problem wird für Sie und dass Sie sich wirklich nicht mehr gebührend, für Christen gebührend verhalten, dann müssen Sie einfach schauen, dass es bei einem Bierchen bleibt. Das ist entscheidend. Es geht da immer wieder um das Maß. Wir dürfen uns alles gönnen. Alles dürfen wir uns leisten in diesem Sinne, aber in einem richtigen Maß und auf Gott ausgerichtet. Die Motivation dahinter auch müssen wir manchmal überprüfen. Warum brauche ich das Bierchen? Was steckt dahinter? Trinke ich es allein? Trinke ich es mit Freunden und so weiter? Einfach diese Dynamik, das ist nicht ganz irrelevant, dass wir das ein bisschen durchschauen und ein bisschen erkennen, was steckt denn dahinter? Über den Frauen nachschauen. Ich denke, das kommt auch ein bisschen darauf an, mit was für einem Herzen, dass man das macht. Das ist natürlich ein großes Problem vieler Männer, auch gewisser Frauen, die es ganz bewusst sich so anziehen, dass die Männer eben sie anschauen. Aber grundsätzlich geht es da auch um das Herz. Jesus sagt, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen mit ihr bereits Ehebruch begangen. Und so weit sollte es nicht kommen. Also gibt es da gewisse Tricks, zum Beispiel den 3-Sekunden-Blick. Ich erlaube mir, eine Frau 3 Sekunden anzublicken oder ich bemühe mich einfach, ich nehme mir wirklich vor, einer Frau nie nachzuschauen. Oder es gibt die Möglichkeit, was ich ganz gut finde, ist einfach im Herzen sofort Gott zu loben für die Schönheit eines Mannes. Und die Frau müsste dann für die Schönheit eines die Schönheit einer Frau und die Frau müsste man dann für die Schönheit eines Mannes danken, damit das Herz nicht bei der Versuchung bleibt oder nicht abgedrängt wird in das Böse hinein, sondern dass es wirklich frei bleibt und bei Gott bleibt. Und dann kann man alles in der Gottesherrlichkeit genießen und Freude haben daran und es wird dann aber nicht zum Fallstrick für irgendeine Sünde. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen.
Ja, also die Motivation ist wichtig und wie es in allem im christlichen Bereich ist, der höchste Anreiz der ganzen Geschichte ist und bleibt immer die Liebe. Wenn ich etwas aus Liebe tue, ist es was anderes, als wenn ich es aus Angst tue oder so. Jetzt haben wir gerade einen neuen Hörer in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, du bist Janne Lederer.
Ja, grüß Gott, Frau Lederer.
Ich
ja,
auf der Leitung.
Sie sind schon auf Sendung. Was ist Ihre Frage?
Ja, das wegen der Sünde. Ich glaube, dass das oft gar nicht, was Sie jetzt da gesagt haben, gar nicht so alle betrifft, sondern eher, wie man betet, wie man sich in Gottesdienst bemüht oder wie man über andere spricht. Oder ich glaube, dass das oft gedankenlose Sünden sind, aber Sünden. Also ich glaube, dass das mehr betrifft als ein ganz normales Sterblichen, habe ich einfach das Gefühl.
Ja, Sie meinen also, wie man mit seinem Glauben umgeht?
Ja, wie man mit dem Glauben umgeht. Ich glaube, dass ob man für Fernsehen und eben das ist schon die Bilder, Fernsehen etc. Aber ja, wie man spricht, wie man spricht und anderes über andere spricht oder eben im Glauben, wenn man sich am tiefen Gebet bemüht oder zerstreut oder
ja.
Und dazu, ja, ich lege auf und höre immer brav weiter.
Das sind auch Versuchungen. Ich danke Ihnen auch für Ihren Beitrag. Ja, wir sehen, die Versuchungen sind vielfältig und wir müssen einfach sehen, ob sie, aus welcher Motivation sie geschieht, aus Liebe oder aus Angst.
Vor allem bei der Überwindung der Versuchungen, ja, was dahinter steckt. Also es kann, jede Versuchung kann uns zum Heil werden und jede Versuchung kann uns zum Fallstrick werden. Und wir müssen einfach aufpassen. Ich meinte das jetzt aus der Frage der Hörerin oder dem Beitrag der Hörerin herausgehört zu haben, dass man nicht gespalten ist. Also natürlich kommt es auf mein Glaubensleben darauf an, dass ich mit Gott verbunden bin, dass ich in die Heilige Messe gehe und dass ich so christlich lebe. Aber es kommt auch darauf an, wie ich ganz privat, wenn jetzt gar kein anderer Mensch da ist, wie ich dann lebe, ob ich dann auch noch wirklich als Christ lebe oder ob ich dann eben all diesen Versuchungen mehr oder weniger nachgebe und dann so fast ein, ja, nicht mehr ein ganz heiligmäßiges Leben lebe. Also da müssen wir doch durchaus achtsam sein, wachsam, wie es der Katechismus sagt, und auch in solchen Momenten einfach ein gutes Maß einhalten und nicht einfach so über, auch wenn ich nicht beobachtet bin, wenn mich niemand sieht dabei, nicht einfach irgendwie dann Dinge tue, die, ja, die eben nicht ganz in Ordnung sind vor Gott.
Und die Hörerin hat mich natürlich jetzt auch ein bisschen ertappt. Ich habe sie nämlich vorhin gefragt, lieber Pfarrer, ob es denn dann sicher ist, von der Wohnung zur Arbeit, zur Kirche und zurückzugehen. Dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Und die Hörerin hat jetzt ganz richtig eben auch gesagt, das sind alles keine Bereiche, die sündenfrei sind. Also man muss sich einfach schauen, was könnte mir zum Fallstrick werden, was könnte mich belasten, aber sich damit eben auch nicht verrückt machen, sondern damit zu Gott kommen.
Das ist richtig. Dann habe ich Sie nicht ganz vom Dialekt her nicht ganz richtig verstanden. Für mich als Schweizer ein bisschen schwierig, Ihren Dialekt zu verstehen.
Ja, naja, wir haben ja Hörer aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Südtirol. Darum ist es ganz gut, wenn wir hin und wieder mal dolmetschen. Wir haben schon öfter mal die Anfrage gehabt, was denn dies oder jenes bedeutet. Aber es zeigt natürlich auch eine große Vielfalt, wenn die Dialekte hier auch ein bisschen zum Tragen kommen. Herr Pfarrer Rellstab, genau. Ich danke Ihnen für diese Betrachtung. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir dann auch das Vaterunser wirklich abschließen können. Wie es dann weitergeht, liebe Zuhörer, werden Sie dem Programmfallblättern von Radio Horeb entnehmen können. Für heute darf ich Sie, Pfarrer Rellstab, vielleicht nochmal um eine kurze Zusammenfassung, eine kurze Ermutigung in der Versuchung, wie wir dort bestehen sollen, bitten und um Ihren Segen.
Ja, wir sollen einfach immer wieder versuchen, die Versuchung als Prüfung anzuschauen und die Prüfung möglichst zu bestehen. Und zwar bestehen wir sie, indem wir uns einfach von Herzen für Gott entscheiden, auf Gott ausgerichtet sind und indem wir einfach diese Entscheidung auch mit dem Gebet begleiten. Jede Versuchung kann im Gebet durch die Kraft Christi, die durch das Gebet fließt, überwunden werden. Und so kann jede Versuchung, jede Prüfung uns für in der Heiligkeit weiterbringen, in der Reinigung auch der Sinne, damit wir noch fester im Glauben stehen. Und das wäre ja das Ziel. In diesem Sinne erbitte ich Ihnen den Segen Gottes auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, der heiligen Joachim und Anna, aller Engel und Heiligen, segne sie mit seinem großen Segen, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, helfe ihnen, alle Versuchungen immer wieder zu überwinden, führe sie in eine größere Heiligkeit, in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm, schütze sie vor allen Mächten der Finsternis und bewahre sie schließlich für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Pfarrer Rellstab, dass Sie bei uns zu Gast waren bei der Katechismus-Sendung.
Gerne geschehen. Auf Wiederhören.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie können sich diese Sendung per CD bestellen, auf CD bestellen, bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 sind die Kollegen wieder morgen früh ab 9 Uhr für Sie da. Diese Nummer finden Sie auf unserem Programmfaltblatt oder im Internet auf www.horeb.org. Wenn Sie Internetanschluss haben, können Sie sich diese Sendung auch gleich per Mausklick bestellen. Einfach auf Ihr Programm klicken auf www.horeb.org. und die CD rechts von dieser Sendung anklicken. Dann wird Ihnen eine CD zugeschickt. Sie können natürlich auch eine Postkarte schreiben an den CD-Dienst Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind.